Das Thema heute zu diesem heutigen Sonntag heißt Fehler machen. Wir alle machen in unserem Christenleben, unserem Glaubensleben Fehler. Das wollen wir vermeiden, aber immer wieder rutschen wir in solche Fehler hinein und manchmal auch in eine falsche Richtung. Und die Frage ist, wie wir mit diesen Fehlern umgehen, wie wir auf die Ursache der Fehler kommen und wie wir das vielleicht vermeiden können. Die Bibel ist ziemlich voll von Menschen, die ein enges Verhältnis zu Gott haben und Fehler machen, in eine falsche Richtung driften und dann entstehen interessante Geschichten, wie sie denn selber und wie Gott mit diesen Fehlern, mit diesen Dingen, die sie machen, indem sie sich von dem geplanten Weg oder von dem von Gott geführten Weg abwenden. Es gibt eine markante, sehr markante Stelle im Neuen Testament von Jesus Christus, ein Gleichnis, das einen solchen Urfehler des Menschen aufzeigt, der in uns auch selber wohnt und in dem wir der Fehler, der auch der Grund, das Grundproblem des Menschen ist. Es ist das Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Der arme Lazarus sitzt als Bettler am Tempel und der reiche Mann ist ein wohlhabender, angesehener Mann und beide sterben. Der arme Lazarus hat ein inniges Verhältnis zu Gott und sitzt in Abrahams Schoß und der reiche Mann sitzt in Feuerqualen auf Dauer. Und zwischen den beiden, sagt Jesus, ist eine tiefe Kluft, die kein Mensch überwinden kann. Denn der reiche Mann schreit zu Lazarus und zu Abraham, dass er ihn doch da rettet aus dieser elendigen und fürchterlichen Situation. Aber diese Kluft kann keiner überwinden. Dann bittet der reiche Mann, da er diese Ausweglosigkeit sieht, dass Abraham, Gott, jemand auf die Erde schickt, Wunder tut und den Menschen sagt, sie sollen nicht den gleichen Fehler machen wie er, damit sie nicht in diese Situation kommen. Und an vielen Stellen sagt Jesus, Wunder tun und so weiter, werden die Menschen nicht drauf hören. Die Antwort Jesu auf diese Frage lautet, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. Da sehen wir schon einmal die grundsätzliche Aussage, dass wir, wenn wir auf die Fehlersuche gehen, in die wir immer wieder hineinfallen, dass diese grundsätzliche Aussage und die grundsätzliche Ursache, sie zu finden, in diesem Buch geschrieben steht. Und zwar im Alten Testament wie im Neuen Testament gleichermaßen wichtig. Und aus dieser Situation wollen wir uns jetzt mal eine Stelle ansehen von führenden Gottesmännern, denen ein solcher Fehler jetzt unterläuft und wir uns mal anschauen, was denn da passiert ist bei diesen Leuten und was die Ursache war und werden an vielen Stellen uns selber wiederfinden. Diese Geschichte ist überliefert im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 von Vers 17 an. Es ist so quasi der Beginn der Bergpredigt. Da redet Jesus, hat eine ziemlich heftige oder starke Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und Jesus sagt, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Hier machen die Verantwortlichen des Volkes Gottes, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hochgebildeten, verantwortlichen Leute, einen gravierenden Fehler. Und Jesus sagt, wenn ihr diesen Fehler auch macht, werdet ihr nicht in Gottes Reich kommen. Da sehen wir die Schärfe solcher Aussagen. Und wir merken, wir sind in der Gefahr, auch immer wieder in solche Dinge abzudriften. Deswegen ist es angebracht, mal genau sich vorzustellen, was denn in dem Gesetz geschrieben steht und worauf Jesus immer wieder großen Wert legt. Der sagt, in der Schrift ist von mir berichtet. Die Informationen stecken in der Tora, in den fünf Büchern Mose und bei den Propheten zu der Zeit Jesu hier. Wir natürlich heute im Neuen Testament fortlaufend. Die hochgebildeten Pharisäer und Schriftgelehrten kannten die Septuaginta. Das waren die Schriften, die zur Zeit Jesu tatsächlich vorlagen und die sie Wort für Wort buchstabiert haben. Diese Septuaginta gibt es noch heute. Man kann sie seit nicht allzu langer Zeit auch komplett in deutscher Sprache bekommen. Septuaginta heißt 70 Bücher. Die Übersetzung der 70, Abkürzung LXX, diese Abkürzung taucht immer wieder auf. Das ist die römische Zahl für 70, 50 ist L und X ist 10. Auch das griechisch Alte Testament genannt, ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in der altgriechischen Alltagssprache, die Koine. Die Übersetzung entstand etwa ab 250 vor Christus im hellenistischen Judentum, vorwiegend in Alexandria. Die meisten Bücher waren bis etwa 100 vor Christus übersetzt. Die restlichen Bücher folgten bis 100 nach Christus. Immer wieder bei den Bibelforschern findet man den Hinweis, dieses LXX nach dieser Septuaginta, nach diesen 70 Büchern. Diese Tora, diese 70 Bücher, kannten diese Schriftgelehrten, das heißt genau die Leute, über die wir gerade gelesen haben, vor den Jesus warnt, wir sollen nicht die gleichen Fehler machen. Die kannten die Schriften sehr genau. Und sie waren verantwortlich für das Volk Gottes. Und dann sollten wir mal hineinsehen in diese Bücher, was denn da geschrieben wird. Und dann kommen wir natürlich irgendwann auf die Quelle. Wann ist das Gesetz denn entstanden? Wo ist das Gesetz denn her? Es ist von Gott an Mose gegeben auf dem Berg Horeb am Sinai bei der Gesetzesgebung. Das ist eine außerordentlich wichtige Geschichte. Diese Geschichte, die da zwischen Gott und Mose passiert ist, auf diesem Berg, wo er, Gott, mit Mose ganz alleine war, schrieb Gott diese Gesetze selber auf Steintafeln, die er dem Mose mitgab, für das Volk als Orientierung. Das ist die Quelle des Gesetzes. Das ist der Zeitpunkt und das ist der Start, wo Gott dem Menschen sagt, wie er sein Leben mit den Menschen auf dieser Erde sich vorstellt. Dabei haben wir selber doch sehr viele Ideen, wie wir unser Leben planen und vorstellen und was wir so tun und was wir machen wollen. Die Menschheitsgeschichte hat uns gezeigt, der Mensch ist auf der Suche nach seinem Lebensweg. Er möchte seinen Lebensweg, wir alle, so gestalten, dass wir am Ende sagen können, das ist ein gelungenes Leben gewesen und ein erfülltes Leben gewesen. Und wir suchen Orientierungspunkte, ein solches Leben zu führen. Und die Orientierungspunkte suchen wir bei uns selber. Aber seit dem Sündenfall sind die wirklich wichtigen Orientierungspunkte in unserem Inneren nicht mehr zu finden. Das heißt, der Mensch ist letztendlich orientierungslos für sein Leben. Wenn wir in uns kehren und suchen die Orientierung für unser Leben, das gilt gerade auch in Zeiten der Pandemie, wohnt in unserem tiefsten Inneren seit dem Sündenfall die Finsternis und da suchen wir das Licht und finden es nicht. Das heißt, wir brauchen eine Orientierungshilfe, die nicht aus uns selber kommt, weil wir sie nicht finden. Und diese Orientierungshilfe, die nicht aus uns selber kommt, genau diese Orientierungshilfe gibt Gott dem Mose auf dem Berg Horeb. Das sind also Lebenswege kurz nach dem Auszug aus dem Sklavenhaus Ägypten, die Gott dem Menschen mit auf den Weg geht, gibt, damit er mit seinem Volk dieses Leben auf dieser Erde gestalten kann, das bis ins ewige Leben hineinreicht. Und diese Orientierungspunkte finden wir nicht bei uns selber, sondern wir brauchen sie als Gott, als Wegweisung, als Leitplanken, als Schutzraum, damit dieses Leben mit Gott auf dieser Erde gelingt. Das kommt nicht aus uns selber. Und das ist bis heute so. Und tatsächlich verfolgen wir diese Geschichte von dieser Gesetzgebung her, denn ist der, nachdem Gott diese Tafeln beschrieben hat und Mose mitgibt und er kommt vom Berg herunter und will stolz, jetzt haben wir Lebensmöglichkeiten, wie wir unseren Alltag gestalten können, damit wir diesen Weg in das gelobte Land mit Gott gemeinsam gehen können. Und er kommt von dem Berg herunter und sieht, das Volk hat ein goldenes Kalb gegossen. Und das ist der Hammer. Das ist eigentlich auch unsere Situation. Es ist so, er war zu lange auf dem Berg und ist nichts passiert. Jetzt suchen wir mal einen anderen Weg. Mose verzweifelt. Er nimmt diese Tafeln und sieht das. Und Aaron war beteiligt, sein Bruder. Und zerschmettert diese Tafeln und alles ist eigentlich zu Ende. Er kommuniziert, er redet, er ist ja ständig in Kommunikation mit Gott. Und Gott sagt, das ist so fürchterlich, was dieses Volk macht. Eine tiefe Verbindung, die in uns herrscht, ist eine Liebesbeziehung. Und sie wird so tief verletzt und kaputt gemacht, ich werde sie alle töten. Ich werde, so sagt Gott, über dich, Mose, ein neues Volk gründen. Und dann tritt Mose in diesen Riss und sagt, dass Gott doch sein Leben Moses Leben aus dem Buch des Lebens streichen sollte, also die Ewigkeit wegnehmen sollte und dass das Volk am Leben lassen sollte. Er tritt ganz für dieses Volk ein und opfert sich selber. Aus dieser Situation heraus sagt Gott, da lässt Gott Gnade walten, denn Sünde, die vor Gott begangen wird, muss gesühnt werden. Sünde vor Gott, auch das ist eine Folge des Gesetzes und deswegen brauchen wir das Gesetz als Orientierung, kann vor Gott nicht bestehen bleiben ohne Sühnung. Und Gott lässt Gnade walten und er ruft die zusammen, die sich an der Anbetung des goldenen Kalbes nicht beteiligt haben. Das waren die Leviten, der Stamm Israels, der Stamm Levi, der für das Priestertum und für die Gottesverbindung verantwortlich war. Diese Leviten bekamen den Auftrag, das Schwert zu nehmen und alles andere Volk abzuschlachten. Und das passierte auch. Und dann gab es tatsächlich irgendwann diese Gesetzestafel ein zweites Mal. Das war auch eine große Gnade Gottes, dass es dieses Gesetz ein zweites Mal gab. Diese Leitplanken waren wichtig und dieses Gesetz, was dann auch alles aufgeschrieben wurde, dieses Gesetz und diese Leitplanken haben Gültigkeit bis heute, sagt Jesus Christus. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung von dieser Grundsteinlegung des Gesetzes, das Gültigkeit hat, solange diese Erde besteht, also auch heute. Hat diese Gesetzmäßigkeit ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit. Auch wir brauchen in Zeiten der Pandemie unbedingt eine Orientierungshilfe für unser Leben, die nicht aus uns selber kommt. Aus uns selber, aus der menschlichen Natur kommt nichts Vernünftiges. Wir brauchen von Gott diese Leitplanken und diese Anweisungen, damit wir Orientierung für unser Leben finden. Das ist bis heute so. Was sich geändert hat über diese Bücher, über alles, was daraus resultiert ist in der ganzen Geschichte, in diesem Volk, an dieser Gesetzesgebung, machen wir den Sprung hinüber in dem, was Frank gelesen hat, zu Jesus Christus. Das alttestamentliche Bundesvolk, die ganzen Geschichten sind voll davon, dass dieses Volk immer wieder von diesen Richtlinien, von diesen abgewichen ist, aber nicht nur äußerlich. Sie sind zuerst, und das ist der Kern aller Botschaften, in ihrem Herzen abgewichen. Zuerst spielt die Herzensbeziehung, die Liebesbeziehung eine Schlüsselrolle. Und daraus folgen die Fragen, was soll ich denn jetzt tun? Und dann haben wir die Leitplanken der Gesetze, wie wir unser Leben denn gestalten können. Und nochmal die Botschaft, Gott kann auch heute noch diesen Verstoß gegen die Gesetze, also Sünde, nicht dulden. Sie muss gesühnt werden. Es gibt viele Beispiele im Alten Testament wie im Neuen Testament. Ein herausragendes Beispiel ist der König David. Der König David hatte Israel, und der war ja in seinem Lebensweg, ist er ganz oft abgewichen und hat Dinger gedreht, die sind schon ziemlich heftig gewesen. Er hatte trotzdem in seinem Inneren immer eine starke Liebesbeziehung, eine Gottesbeziehung. Darum wird er auch genannt als Mann an dem Herzen Gottes. Und nicht umsonst nennt man Jesus Christus Davids Sohn. Dieser König David in seiner Blütezeit führt immer wieder Kriege, das war damals so, und sieht eine schöne Frau, Bathseba, und will sie sich so zur Frau nehmen, und die Frau ist verheiratet. Er schickt also diesen Mann an die Front in den sicheren Tod. Es sind in dieser Zeit, in dieser sehr rauen Zeit, in dieser Gesetzeszeit, andere äußere Rahmenbedingungen. Als König und als Herrscher hatte er viele Möglichkeiten. Deswegen war eine solche Tat nicht so, vermessen. Denn es brauchte den Ratschlag von dem Propheten Nathan, der zu David kam und sagte, hat dann Bathseba zu sich genommen und hat ein Kind gezeugt. Und dann kam der Prophet Nathan, und hat ihm ein Gleichnis gezählt, wo Daniel außer sich war. Und dann sagt Nathan, du bist es. An der Stelle sehen wir, wie wir selber mit einer tiefen Gottesbeziehung und als glaubende Menschen in eine Ebene abrutschen können, die uns gefällt, die an der menschlichen Seite kommt, wo wir gar nicht mal so eine große Schuld drin sehen und wo wir andere uns aufmerksam machen. Das ist ein Hammer. Und David weiß genau, dass da hat er Schuld auf sich geladen, die muss gesühnt werden und die wird er nicht los. Und Nathan sagt, dieses Kind wird sterben. Stellen wir uns das bildlich vor, noch nicht mal mit schlechtem Gewissen hat er diese Frau genommen und ein Kind gezeugt und dieses Kind ist jetzt da, das ist also vor ihnen und es war noch ein kleines Kind oder ein junges Kind, wird diese Geschichte erzählt und jetzt bekommt David von Gott die Information, deine Schuld muss gesühnt werden und für deine Schuld, die du auf dich geladen hast, fordere ich das Leben des Kindes. Das führt zur Verzweiflung. David geht hin, er hüllt sich in Sack und Asche, legt sich auf den blanken Boden und versucht Sühnung zu tun für diese Schuld und 8 Tage lang, sodass die Dienerschaft nach einem gewissen Zeitpunkt der Überzeugung ist, der David bleibt da so lange liegen, er isst nicht, er trinkt nicht, er liegt auf dem Boden und sie sagen, er stirbt, damit der Sohn am Leben bleibt. In der Zeit allerdings stirbt der Sohn und sie trauen sich nicht, die Dienerschaft trauen sich nicht dafür zu sagen, dass er gestorben ist, weil sie befürchten, dass er sich etwas antut. Irgendwann kommt das doch David zu Ohren. Und der Sohn ist gestorben. David bekommt die Information. Nach 1-2 Tagen steht er auf, zieht sich seine Königsgewänder wieder an, isst und trinkt und kommt seinen Königsgeschäften nach. Da gibt es eine sehr interessante Aussage von David, die dann dahinter geschrieben steht. Da sagt David zu Gott, ich werde zu meinem Kind nicht mehr hingehen können, aber ich gehe zu meinem Kind und werde es wiedersehen. Da sehen wir die tiefe Sicht des Davids, seine Schuld ist gesühnt, er ist der Schuldige und Gott hat vergeben und ist gesühnt worden. Und dass in der neuen Welt Gottes, wo er sich drin geborgen sieht und seine Zukunft drin sieht, sieht er auch, dass er seinen Sohn da wieder sieht. Das ist eine Sichtweise und deswegen, die Diener verstehen das überhaupt nicht, dass er relativ schnell wieder seine Gewänder anzieht, isst und trinkt und für ihn die Sache nicht erledigt, die ist nicht erledigt. Es sind noch mehrere Sachen, die Gott als Strafe, als Sühnung auf diese Schuld gelegt hat. Eine dieser Strafen, die Gott darauf gelegt hat, dass über das Haus David dauerhaft eine Wolke des Schwertes hängen wird. Die war vorher nicht da. Wir sehen, alles, was an Schuld und Sünde geleistet und getan wird, wird vor Gott, wird gesühnt werden müssen. Und jetzt bekommen wir einen Blick dafür, was Jesus Christus für uns getan hat. Er, das vollgültige Opferlamm Gottes, hat alle diese Sünden und diese Schuld auf sich genommen. Gott gibt in der Tora, in den fünf Büchern Mose, genau Anweisungen, was denn zu tun ist, wenn wir solche Fehler machen, wenn wir solche Fehler entdecken und wie sie gesühnt werden können und wie wir sie nicht wiederholen sollten. Der Stamm Levi war dafür auserkoren, dieses Priesteramt durchzuführen und hatte damit auch die Verpflichtung, immer wieder für die Sünden des Volkes Opfer zu tun. Wie sehen diese Opfer aus im Alten Testament, um diese Schuld zu sühnen vor Gott, ist Gesetzeszeit, wieder gut zu machen? Interessanterweise ist aber mühselig, ich habe das mal stellenweise gemacht, das ist das dritte Buch Mose, Levitikus. Im dritten Buch Mose steht genau über 26, 27 Kapitel beschrieben, wie denn Sühnung für diese Schuld und wie das Priestertum aussehen musste. Das war eine Lebenshaltung. Und das hat Wochen gedauert, solche Feste zu feiern und solche Sühnung durchzuführen. Und es war nicht nur ein äußerlicher Akt, es war eine innere Reinigung. Und Gott akzeptierte in dieser Sühnungsgeschichte für Schuld, die das Volk begangen hat, dass diese Schuld auf die Seele eines Tieres gelegt wird und dieses Tier sterben musste als Sühnung für diese Schuld. Vor Gott kann keine Schuld bestehen bleiben, sie muss gesühnt werden. Und Gott akzeptiert das Leben eines Tieres, auf dem die Schuld gelegt wird, das Tier entsprechend zu opfern, zu töten, das Blut auszuschütten oder es als Sündenbock in die Wüste zu schicken. Dabei gibt es genaueste Vorschriften. Das ist nicht mal einfach so, ich mache jetzt ein kleines Opfer und die Schuld ist vergeben. Ausdrucksweise sollte man sich dieses dritte Buch Mose mal lesen, wie ernst Gott unsere Schuld nimmt. Wenn wir sehen, wie ernst er diese Schuld nimmt und wie die gesühnt werden muss, dann sehen wir ein kleines Stück von dem, was dieses Opferlamm Jesus Christus auf sich genommen hat. Und dann gibt es eine sehr, sehr interessante Verbindung, die kein Zufall ist, von diesem Geschehen der Gesetzesgabe am Sinai, auf dem Horeb, zum Kreuzestod und zur Auferstehung Jesu Christi. An dem letzten Pfingstfest im vergangenen Jahr bin ich durch eine Bibellese darauf gestoßen, und das haben wir immer wieder mal recherchiert, was heißt denn Pfingsten überhaupt? Pfingsten heißt 50 Tage, der 50. Tag. Pfingsten war im alten Judentum aber auch ein Erntedankfest. Und nicht umsonst ist Pfingsten genau 49 Tage nach Ostern. Das heißt also, diese neue Welt, die Gott gegründet hat durch das einmalige, endgültige Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz, dazwischen hat er genau 50 Tage gesetzt, Erntedank, wo dann seine Kraft, der Heilige Geist, auf diese Erde kam, um diese Kraft, diese Leitplanken, diese neuen Leitplanken uns Menschen mit auf den Weg zu geben. Das ist interessant. Denn es gibt die Verbindung von dieser Geschichte, Mose mit der Gesetzesgebung und der Auferstehung Jesu Christi und Pfingsten. Denn auch bei der Gesetzesgebung war der Auszug aus Ägypten und der Termin der Gesetzesgebung 50 Tage. Es wird berichtet, das zweite Wallfahrtsfest hat eine historische und naturbezogene Bedeutung. Geschichtlicher Hintergrund von Schawort ist die Herausführung der Israeliten aus Ägypten im jüdischen Monat Nisan, März, April, und die 49 Tage spätere Gottesoffenbarung am Berg Sinai am 6. Sivan, Mai, Juni. Die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft und der Empfang der 10 Gebote Gottes, die Tora-Gebung, bilden Höhepunkte jüdischer Geschichte. Schawort ist somit das Fest der Tora-Gebung. Gleichzeitig ist dieses Wochenfest aber auch das Fest der Ernte, denn es findet in der Zeit der Weizenernte statt. Eine Verbindung zwischen der historischen und einer naturbezogenen Bedeutung des Schawot wird im talmudischen Traktat Psika Sutrata geschaffen, in dem es heißt, 50 Tage vergehen, bevor sich aus der Apfelblüte eine Frucht entwickelt. 50 Tage wartete das Volk Israel in der Wüste, bevor es die Tora aus der Hand des Herrn empfing. 50 Tage haben wir nach der Auferstehung Jesu Christi gewartet, um die Kraft Gottes zu bekommen. Wenn das mal keine Verbindung ist zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und hier wird deutlich, ist eindeutig das Handeln Gottes zu erkennen. Gott selber handelt mit seinen Menschen. Er gibt jetzt in der neuen Welt, in dem neuen Zeitalter, das durch Jesus Christus gegeben worden ist, nimmt die Kraft des Gesetzes, die Sühnung auf Jesus Christus, die Sühnung macht Jesus Christus und wir sind freigesprochen, alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Von was wir alles freigesprochen sind, sollten wir mal im dritten Buch Mose lesen. Das müssten wir nämlich alles tun, um Sühnung vor Gott zu bewirken. Und das ist eine Lebensaufgabe. Hier hat Jesus uns davon befreit. Durch den Glauben an ihn ist diese Schuld gesühnt und wir sind gerecht vor Gott. Der Glaube alleine genügt und es ist eine innere Beziehung, die die Grundlage für diese Vergebung ist. Und da wir immer wieder in Fehler abdriften und abgleiten, hat das Gesetz nach wie vor seine Bedeutung. Auch für uns sind es die Leitplanken für unser Leben. Es ist der Orientierungsmaßstab in der Zeit der Pandemie. Daran müssen wir uns orientieren und daran sollten wir uns orientieren, damit auch das Leben in der Zeit der Pandemie gelingt. Das beinhaltet auch hier für uns heute, dass ein Leben, das gelingt, in der Weise mit Gott auf dieser Erde gestaltet wird und mit dem Sterben in das ewige Leben übergeht. Das ist ein gesungenes Leben ins Reich Gottes. Aber das ist ein Kampf und ein schwerer Kampf auf dieser gottesfernen Erde, diesen Kampf durchzuführen. Und wir sehen, auch gerade in unseren Tagen, dass diesen Kampf nicht mehr sehr viele Leute führen, weil er schwer ist. Er ist nicht zu schwer. Er hat als Ziel das ewige Leben. Die Alternative ist der ewige Tod. Welche Alternative haben wir denn? Dann passiert es uns trotzdem, wenn wir uns immer wieder in diesen Bahnen bewegen, dass wir Fehler machen. Und diese Fehler müssen aufgedeckt werden. Wir müssen und wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen die vier Säulen der Gemeinde, um diese Fehler zu entdecken und um diese Fehler zu beseitigen, zu verarbeiten und wieder loszuwerden. Das ist ein Prozess, genauso wie damals der Opferprozess im alttestamentlichen Bundesvolk. Die vier Säulen heißen Gebet, heißen Abendmahl, heißen Gemeinschaft und heißen Lehre. Und immer wieder werden wir mit diesen vier Säulen uns auseinandersetzen müssen, um die Leitplanken unseres Weges immer wieder zu finden. Aber das lohnt sich. Und es ist ungeheuer erholsam und erleichternd, wenn wir feststellen, dass wir nicht mehr mit allem, was wir haben, uns irgendwo für unsere Schuld büßen müssen und einsetzen müssen. Christus hat es für uns getan. Wir müssen dieses Opfer annehmen in unserem tiefsten Herzen. Diesen Glauben vertiefen und diese Fehler, die wir entdecken, nicht wieder zu versuchen, nicht sie wieder zu tun, weil der alte Adam kennt ihn, weil wir kennen. Wir haben alle unsere menschlichen Lasten. Das betrifft mich auch. Und irgendwann, wenn es uns gut geht, dann fallen wir wieder in so einen alten Laster zurück und schon wieder daneben. Aber man lernt dazu, durch eine immer tiefer werdende Gottesbeziehung lernt man dazu, dass diese Fehler erst belastend sind, aber sie sind auch befreiend, nachdem man wirklich die Schuld bekannt hat und gemerkt hat, diese Schuld ist tatsächlich von Jesus Christus auch gesühnt worden. Er hat sie hinter seinen Rücken geworfen. Das halt in der Urgemeinde, dieses Bewusstsein hat in der Urgemeinde schon dazu geführt, dass gesagt wird, wenn doch sowieso Jesus Christus alle meine Schuld, die ich begangen habe und die ich begehen werde, schon gesühnt und weggenommen hat, dann kann ich ja leben, wie ich will. Ich bitte alles vergeben, ist alles gut. Das ist übertödlich. Da wird die unbezahlbar teure Gnade zu einer billigen Gnade gemacht. Und es geht in die Richtung, und an wenigen Stellen im Neuen Testament wird beschrieben, dass das eine Schuld gegen den Heiligen Geist ist, die nicht gesühnt wird und nicht vergeben wird. Das ist so ziemlich das Ärgste, was ein glaubender Mensch tun kann, dass er diese Gnade, die ihm zuteil geworden ist, zu einer billigen Gnade macht. Das ist eine Warnung Jesu, auch in diesem Bild hier, bevor er seine Bergpredigt richtig loslegt, dass wir auch da nicht in diesem Modus verfallen. Das ist gefährlich, wenn wir meinen, meine Schuld oder das, was ich jetzt hier mache, naja, das ist nicht richtig, das weiß ich zwar, aber Jesus ist dafür gestorben, ist alles erledigt und dann geht das weiter. Wer diese Denkweise alleine zeugt schon von einer nicht sehr intakten inneren Liebesbeziehung. Aber das muss jeder für sich selber ausmachen und das muss jeder in seinem Innenleben, in seiner Entwicklungszeit, wir stehen alle in einer Entwicklungszeit, wie sie selber ausmachen. Es ist das Wort. Jesus sagt ja Gott sagt ja dem reichen Mann in Feuerqualen, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Mögen wir die hören. Ich möchte zum Abschluss einer der Auslöser der Reformation vor 500 Jahren, 2017 war ja die Feier, bei Luther war der Römerbrief. Und im Römerbrief hat Paulus diese ganze Thematik so auf den Punkt gebracht, das ist besser nicht zu beschreiben. Ich lese einige Verse zum Abschluss aus dem Römerbrief, Kapitel 3 von Vers 19 an. So steht es in Gottes Gesetz und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit seinem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünde der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Allein, Gott allein ist gerecht und spricht jeden von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Amen.